SRF 3.
Jetzt doch Timmermans. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten scheint am EU-Sondergipfel die besten Chancen auf den EU-Spitzenposten zu haben. Ein Händedruck in der demilitarisierten Zone. Was nützt das Treffen zwischen Trump und Kim an der innerkoreanischen Grenze? Wenn der Chef die WhatsApp-Nachrichten liest, eine Frau wehrt sich im Kanton Zürich erfolgreich gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Das alles heute im Info 3, am Mikrofon ist Pascal Schmitz. Ja, die Hängepartie um den Posten des EU-Kommissionspräsidiums dauert jetzt schon seit mehreren Wochen. Heute Abend oder morgen Vormittag sollte aber klar sein, wer die Geschicke der EU in Zukunft leitet. Der EU-Sondergipfel steht an, die ersten Staats- und Regierungschefs treffen in diesen Minuten ein. Den ganzen Tag laufen schon Gespräche in Brüssel, in den Fraktionen des neu gewählten EU-Parlaments. Und erste Rauchzeichen gibt es. Darüber spreche ich jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Oliver Washington. Ja, es scheint einen Plan zu geben mit den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten und der Europäischen Volkspartei, Franz Timmermans und Manfred Weber. Wie sieht der aus?
Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat einen Vorschlag, den er heute Nachmittag den Präsidenten der Parlamentsfraktionen präsentiert hat und den er als Diskussionsgrundlage auch den Staats- und Regierungschefs für heute Abend präsentieren wird. Es geht erstens um den neuen Präsidenten der EU-Kommission und hier schlägt Tusk einen Sozialdemokraten vor, konkret Franz Timmermans. Dann geht es um den neuen Präsidenten des Europäischen Rates. Das soll ein Liberaler werden, der Name ist aber noch offen. Dann neuer Außenbeauftragter, neue Außenbeauftragtin und neuer Präsident des EU-Parlaments. Hier soll jemand von der Volkspartei zum Zug kommen, aber auch hier sind die Namen noch offen. Das also ist Tusks Diskussionsgrundlage für den heutigen Gipfel.
Also Timmermans wäre einer der Spitzenkandidaten, die von Anfang an Wahlkampf gemacht haben, getreu dem Spitzenkandidatensystem, das gerade vom französischen Präsidenten Macron kritisiert wurde. Gibt es denn jetzt überhaupt noch eine valable Alternative zu ihm, Timmermans?
Also wenn am Prinzip der Spitzenkandidaten festgehalten werden soll, dann ist Timmermans eigentlich die einzige Option, weil Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Volkspartei, für die Sozialdemokraten und die Liberalen nicht wählbar ist. Das haben sie schon lange klar gemacht. Und bei Margrethe Vestager von den Liberalen haben die Volkspartei und die Sozialdemokraten Vorbehalte, weil sich eben Vestager erst nach den Wahlen explizit als Spitzenkandidatin outete. Deshalb wird sie von manchen nicht als echte Spitzenkandidatin betrachtet. Deshalb Timmermans und Äußerungen beispielsweise von Angela Merkel am Rande des G20-Gipfels in Osaka weisen darauf hin, dass das Spitzenkandidatenprinzip lebendiger ist, als manche dachten. Sie sagte nämlich selber, ich zitiere sie, dass der Spitzenkandidatenprozess durch eine erheblichere Rolle spielt, als das vielleicht nach dem letzten Europäischen Rat von einigen gesagt wurde. Das ist also das Zitat von Angela Merkel. Und deshalb scheint Timmermans gute Karten zu haben.
Das ist jetzt mal die Grundlage für den Gipfel. Die Frage, gibt sich die Europäische Volkspartei damit zufrieden? Sie ist ja die stärkste Partei. Auf den Spitzenposten müsste sie laut dem jetzt vorliegenden Plan aber verzichten.
Klar, wenn dieser Vorschlag auch das Endresultat sein wird, dann würde die Volkspartei als stärkste Kraft im Parlament schlecht wegkommen. Es stellt sich dann immer noch die Frage, ob Manfred Weber allenfalls einen anderen Spitzenposten bekommen würde. Und auch wenn ich sage, dass Timmermans gute Karten hat, so ist das immer noch oder immer erst Tusks Diskussionsgrundlage. Ob das aber auch das Resultat am Ende sein wird, wissen wir natürlich noch nicht, weil Timmermans selber hat auch viele Gegner, insbesondere in Osteuropa. Erinnern wir uns daran, Timmermans war in der Kommission Juncker für die Rechtsstaatlichkeit verantwortlich und die Visegrad-Staaten sind nicht gerade besonders gut auf ihn zu sprechen. Deshalb können wir heute natürlich noch nicht sagen, ob das danach das Endresultat des Gipfels sein wird.
Vielen Dank nach Brüssel. Das waren Einschätzungen von unserem EU-Korrespondenten Oliver Washington. Ja, während in Brüssel eine neue EU-Kommission gesucht wird, hat heute die aktuelle EU-Kommission ein Freihandelsabkommen mit Vietnam abgeschlossen. Die Nachrichten von Basil Koller.
Die EU und das südostasiatische Land einigten sich darauf, fast alle Zölle abzuschaffen. Für die Einfuhr einiger landwirtschaftlicher Produkte wird es allerdings Quoten geben, wie Nachrichtenagenturen berichten. Die Verhandlungen zwischen Vietnam und der EU hatten über 3 Jahre gedauert. Das Freihandelsabkommen kommt jetzt noch ins Europäische Parlament. Dort gilt eine Zustimmung nicht als sicher angesichts der Menschenrechtslage in Vietnam. In der sudanesischen Hauptstadt Khartoum und in anderen Teilen des nordostafrikanischen Landes haben erneut Zehntausende Menschen für den Übergang zu einer zivilen Regierung demonstriert. Laut der Nachrichtenagentur AFP hat die Polizei an mehreren Orten in der Hauptstadt Tränengas eingesetzt, um die Demonstranten zu vertreiben. Zu den Demonstrationen hatten mehrere oppositionelle Organisationen aufgerufen. Laut Nachrichtenagenturen sind es die größten Kundgebungen seit dem 3. Juni. In Sudan ringen Militär und Opposition um die Macht seit der Absetzung von Langzeitherrscher Omar al-Bashir Anfang April. Rund 130 Menschen wurden laut der Opposition seither getötet.
Info 3 Abend.
Historisch. Dieses Wort las man in den letzten Stunden relativ oft, wenn es um das dritte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ging. Tatsächlich war es das erste Mal, dass ein amtierender US-Präsident an der innerkoreanischen Grenze nordkoreanischen Boden betrat. Dabei vereinbarten die beiden Staatsoberhäupter, die gemeinsamen Gespräche wieder aufzunehmen. USA-Korrespondent Matthias Kündig berichtet.
Donald Trump hat ein untrügliches Gespür für mediale Inszenierungen und Ankündigungen. Und es gelingt ihm immer wieder, Freund wie Feind zu überraschen. Aber war heute tatsächlich ein legendärer historischer Tag, wie Trump verkündete? Für den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un ganz bestimmt. Trump zollt ihm und seinem Land den Respekt, den er in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert hatte. Mit Donald Trump begegnet ihm ein US-Präsident endlich auf Augenhöhe. Wichtige Zugeständnisse machen musste Kim dafür nicht. Laut Fachleuten ist das nordkoreanische Atomprogramm so weit fortgeschritten, dass weitere Tests vorerst nicht nötig sind. Und den jüngsten Test von Kurzstreckenraketen hat ihm Trump schulterzuckend durchgehen lassen, trotz Protesten aus Japan. Nach dem Scheitern des letzten Gipfeltreffens in Hanoi hat sich kaum etwas verändert. Damals verließ der US-Präsident den Verhandlungstisch, weil Zugeständnisse von Nordkoreas Führer ausblieben. Nun macht Trump aber dennoch wieder einen Schritt auf Kim zu. Er wagt die große Geste und zelebriert erneut seine persönliche Freundschaft mit dem Diktator. «Wir mochten uns vom ersten Tag an», sagte Trump im Anschluss an das inszenierte Treffen. Das nächste Date soll nun im Weißen Haus stattfinden. Aber Männerfreundschaft und Symbolik sind kein Ersatz für Diplomatie und für harte Verhandlungen. Bei diesen müssen sich nun beide Seiten bewegen und von unrealistischen Maximalforderungen abrücken. Die nordkoreanische Kim-Dynastie stützt seine Legitimierung auf das Atomprogramm. Deshalb kann sie dieses nicht von heute auf morgen aufgeben. Die Verhandlungen brauchen daher viel Zeit und Geduld. Es ist zu hoffen, dass der US-Präsident diese Geduld aufbringt, auch wenn eine Lösung erst nach seiner Amtszeit möglich sein sollte. Denn nur so wären seine heutigen Schritte auf nordkoreanischem Boden auch ein großer Schritt für die Menschheit und nicht nur eine weitere mediale Inszenierung.
Und damit in die Schweiz. In Freiburg und St. Gallen fanden heute kantonale Abstimmungen statt, Basil Koller.
Im Kanton Freiburg haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten abgelehnt. Damit müssen die Läden an Samstagen auch künftig um 16 Uhr schließen und nicht wie um 17 Uhr, wie das Parlament gefordert hatte. Rund 55% lehnten die entsprechende Änderung des kantonalen Gesetzes ab, wie die Freiburger Staatskanzlei mitteilte. In St. Gallen haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Bau eines neuen Campus der Universität St. Gallen zugestimmt. Der Kredit von 160 Millionen Franken ist mit einem Ja-Stimmenanteil von knapp 63% gutgeheißen worden. Mit der Fertigstellung des Campus am Rande der St. Galler Altstadt wird 2024 gerechnet. Ebenfalls angenommen wurde ein Kredit von gut 22 Millionen Franken für den Bau eines Klanghauses am Schwendisee im Toggenburg. Knapp 54% stimmten für den Bau.
Info 3 Abend.
Wer ein Geschäftshandy hat, aufgepasst. In dieser Geschichte geht es um eine Frau, die fristlos entlassen wurde, weil sie in einem WhatsApp-Chat auf ihrem Firmengerät unter anderem ihren Vorgesetzten schlecht gemacht hatte. Das wollte sie nicht akzeptieren und zog vor Gericht. Ihrer Meinung nach hätte ihr Chef die Nachrichten gar nicht lesen dürfen. Das Zürcher Obergericht hat sich jetzt mit dem Fall befasst und gab der Frau recht. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Es war im Juni vor 2 Jahren, als der Geschäftsführer einer solcher Firma aus dem Dienstleistungssektor die Geschäftshandys seiner Angestellten einforderte. Es sollte routinemäßig kontrolliert werden, dass auf den Geräten keine privaten Apps installiert waren. Auf dem Handy seiner Assistentin entdeckte der Geschäftsführer den weit verbreiteten Nachrichtendienst WhatsApp. Er las die privaten Nachrichten der Frau und sah, dass sie in einem Chat mit einer anderen Mitarbeiterin eher verletzende Aussagen über ihn gemacht hatte. Außerdem hatte die Frau der Mitarbeiterin Geschäftsgeheimnisse verraten, eine weitere Mitarbeiterin massiv gemobbt und einmal eine Krankheit vorgetäuscht. All dies war in den WhatsApp-Chats ersichtlich. Der Geschäftsführer kopierte die Chats als Beweismittel und entließ seine Assistentin fristlos, denn sie habe die arbeitsvertragliche Treuepflicht massiv verletzt und gar strafbare Handlungen begangen. Die Frau wehrte sich gegen die fristlose Kündigung und hat nun vor Zürcher Obergericht Recht bekommen. Im Urteil, das heute veröffentlicht wurde, heißt es, der Arbeitgeber habe sich seine Beweise für die fristlose Kündigung rechtswidrig beschafft. Der Geschäftsführer argumentierte zwar, er habe die Chats nur gelesen, weil er herausfinden wollte, ob es sich um geschäftliche oder private Nachrichten handelte. Aber dies ließ das Gericht nicht gelten. Der Geschäftsführer habe gar kein Recht gehabt, die privaten Nachrichten der Frau zu lesen, denn schließlich habe es keinen konkreten Verdacht gegen sie gegeben. Zwar habe die Frau mit der WhatsApp-Installation auf dem Geschäftshandy und den privaten Chats wohl die Anstellungsbedingungen der Firma verletzt, so das Gericht. Aber um das zu sanktionieren, hätte der Chef die App einfach vom Gerät löschen können. Indem er aber die Nachrichten las, habe er die Geheimsphäre seiner Mitarbeiterin verletzt, und zwar in nicht zu unterschätzender Weise. Das Recht der Frau auf Geheimsphäre sei im vorliegenden Fall klar höher zu werden als das Interesse des Arbeitgebers auf Wahrheitsfindung. Das Obergericht bestätigt deshalb das Urteil des Zürcher Arbeitsgerichts. Die fristlose Kündigung war ungerechtfertigt. Die Frau, die im Chat Geschäftsgeheimnisse verraten und ihren Chef und eine Mitarbeiterin schlecht geredet hatte, bekommt nun eine Lohnnachzahlung und eine Entschädigung. Ihren Job ist sie aber los.
Zum Schluss noch zum sportlichen Geschehen. Basil Koller, Tartanbahn und Asphalt waren da die Unterlagen heute.
Der Sprinter Alex Wilson hat einen neuen Schweizer Rekord über 100 Meter aufgestellt. Beim Leichtathletik-Meeting in La Chaux-de-Fonds lief er die 100 Meter in 10,08 Sekunden. Damit unterbot er seinen alten Rekord um 3/100. Der Red Bull-Fahrer Max Verstappen aus den Niederlanden hat den Großen Preis von Österreich gewonnen. Er setzte sich im Formel-1-Rennen in Spielberg vor dem Ferrari-Fahrer Charles Leclerc aus Monaco durch. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas auf Mercedes. Das Wetter: in der Nacht lokale Gewitter, morgen zunächst noch ziemlich sonnig, dann verbreitet Gewitter, schwül bei 32 Grad.
Das war Info 3, das kompakte Newsmagazin. Im Studio war heute Pascal Schmitz. Bis bald.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.